Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen mit Gunnar Barkhorn, Geschäftsführer der Barkhorn GmbH und Co. KG, über Kunden und Kundennutzen im betriebswirtschaftlichen Kontext. Du hast um die Jahrtausendwende herum euer Familienunternehmen als Leiter übernommen. Was waren die größten Herausforderungen beim Generationswechsel?
Die größte Herausforderung, da war klar, dass das Unternehmen, so wie es da stand, nicht bleiben kann. Und das war für mich insofern eine Riesenherausforderung, als dass mich das recht überraschend getroffen hat. Denn als Sohn von außen, auch gelernt und gearbeitet in der Ferne, dann in die Heimat zurückkommend, war das Unternehmen immer groß und stark und prosperierend und alles lief gut. Und dann in das Unternehmen eintretend festgestellt, oh, ja, die Abteilung läuft gut und die auch, aber die nicht und die nicht und die nicht und die auch nicht. Denn das war ein Handwerksunternehmen mit 11 Gewerken unter einem Dach, also ein unfassbarer Tante-Emma-Laden. Also der Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau, was wir heute noch machen, was die Zeit überdauert hat, um das so zu sagen, und was auch von vornherein die erfolgreichen Abteilungen waren, das war nur eine Seite der Medaille. Dann gab es aber auch noch den Fensterbau, also Aluminiumfenster, Heizung, Sanitär, Elektro, Kältetechnik. Wir hatten einen Elektroladen mit Küchen- und Badstudio, eine Radio-Fernsehabteilung und mit technischen Gasen haben wir auch noch gehandelt. So, also ein unfassbarer Tante-Emma-Laden. Mein Vater hatte so die krasseste Nicht-Positionierung, die man haben kann, indem er immer sagte, wir machen alles für alle. Also das Unternehmen war weder in der Kundenstruktur noch technisch-inhaltlich positioniert, sondern egal was kam, das wurde gemacht. Und das war ein Konzept, was in den 80ern, glaube ich, auch noch ganz gut funktioniert hat. Und so in den 90ern kam aber immer mehr die Frage auf, das ist schön, dass ihr so viel könnt, was könnt ihr denn wirklich? Also was könnt ihr denn richtig? Wo seid ihr denn gut? Und darauf gab es keine vernünftige Antwort. Und da fing eben an, einzelne Abteilungen immer mehr darunter zu leiden und ich nenne es mal, vor die Hunde zu gehen. Und das war für mich das Schwierigste, die Erkenntnis, wow, was steht dir da bevor? Weil ich hatte eigentlich gedacht, ab hier wird es gemütlich, ne? Bis Chef von dem etablierten Unternehmen wird cool jetzt. Nee, war gar nicht cool. Und parallel dazu dann der doch auch recht krasse Wechsel im Führungsstil zwischen meinem Vater und mir, das war für das Unternehmen und für die Mitarbeiter, glaube ich, eine Hammerherausforderung. Und dann als neuer Chef, als Junior, da die Fäden zusammenzuhalten, die Konflikte, die auftreten, bewältigen, klar zu sein in dem, was ich eigentlich will und wohin das Unternehmen soll. Und das war eine Hammeraufgabe. Also das war schon sehr anstrengend.
Das glaube ich. Du hattest mir schon mal erzählt, dass du aber dann auch geschaut hast, du hast dich dann von einigen Abteilungen getrennt, aber trotzdem so, dass du geguckt hast, dass alle Mitarbeitenden wieder an andere Unternehmen kommen. Also sprich, ihr habt eigentlich, du kannst das besser erklären, also es gibt jetzt Firmen, die noch bei euch mit auf dem Hof sozusagen sind und...
Ja, auch. Ja. Also egal, wie wir uns von einer Abteilung gelöst haben, das hat mit meinem Antritt und meinem eigenen Verständnis eines Humanunternehmens was zu tun. Mir wäre nie in den Sinn gekommen zu sagen, so kalt, Klappe zu, Affe tot, tschüss Jungs. Das ist für mich kein anständiger Umgang miteinander. Wir lassen uns doch auch vertrauensvoll auf eine gemeinsame Arbeit ein. Und ja, klar, ich musste an bestimmten Punkten entscheiden, das geht so nicht weiter. Aber dann habe ich doch eine wahnsinnige Entscheidungsfreiheit in der Frage, wie geht es denn dann nicht weiter? Und in allen Fällen haben wir, ich finde, sehr gute Lösungen gefunden. Also als wir die Radio-Fernsehabteilung geschlossen haben, das war so der erste kranke Kandidat, da haben wir dem Abteilungsleiter dieser Abteilung geholfen, sich mit dieser Abteilung selbstständig zu machen. Der macht das Geschäft bis heute. Ja. Als wir den Elektroladen schließen wollten, haben wir gewartet, bis der Verkäufer, der das sein Leben lang gemacht hat, in Ruhestand ging. Das heißt, wir haben es 2-3 Jahre länger ausgehalten und es hat uns auch einen Arsch Geld gekostet. Aber das ist eine Frage der zwischenmenschlichen Wertschätzung. ne, den also kurz vor der Rente kalt abzuservieren, was für ein nicht denkbarer Vorgang. Also wär mir nie in den Sinn gekommen. Als die Heizungs-Sanitärabteilung dran war und das klar war, das geht nicht mehr, da haben wir allen Mitarbeitern ein Angebot gemacht. Entweder du bleibst in deinem Beruf, dann unterstützen wir dich, wie du zu einem unserer Wettbewerber kommen kannst, welcher womöglich gut zu dir passt. Und dadurch, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind und sehr stark ausbilden, ein Drittel unserer Mitarbeiter sind Auszubildende, gibt es in unserer Region so gut wie kein Heizungs-Sanitärunternehmen, wo der Chef nicht bei uns gelernt hat. Also kennen wir die alle gut. Und dann kann man im offenen Dialog sagen, du, wir geben diese Abteilung auf und wir glauben, die zwei passen gut bei dir rein. Kannst du die gebrauchen? Geht das nicht? Und so haben wir im Grunde genommen so eine Jobvermittlung gespielt auf kleiner Flamme. Und das hat etwa die Hälfte der Belegschaft gemacht, sich für den Job zu entscheiden. Und die andere Hälfte der Belegschaft dieser Abteilung hat gesagt, nee, ich möchte gerne hier bleiben. Ich so, ja, das ist total okay, nur dann eben nicht mehr in deinem Beruf, sondern dann schulen wir dich jetzt um Richtung Stahlbau, Richtung Maschinenbau, Richtung Metallbau. Und das war die Alternative, worauf sich auch etwa die Hälfte eingelassen hat. Also das war ziemlich pari. Einige davon sind heute noch da und haben sich auch top entwickelt. Also das ist auch eine Freude, das zu sehen. Andere haben nach einigen Jahren gesagt, war die falsche Entscheidung, ich möchte doch wieder in meinen Beruf Stahlbau, ist so anders als Kupferrohre löten, kann ich wieder wohin? Ich sage, ja komm, lass uns schnacken, wir gucken. Und dann der beste Clou, der mir bis heute am besten gefällt, als wir die Elektroabteilung aufgegeben haben oder uns klar war, dass wir sie aufgeben müssen, da habe ich gedacht, wie löst du das jetzt? Und bin zu einem Wettbewerber nach Fahre gefahren, das ist bei uns so 30, 40 Kilometer entfernt. Und das war ein Wettbewerber, mit dem wir uns bei vielen Kunden immer ganz schön gehauen haben. Also und auch eine ähnliche Größe wie unser Unternehmen und ein von mir sehr respektierter Wettbewerber, weil wir haben immer mit harten Bandagen gekämpft, aber nie unter der Gürtellinie. Also habe ich gewusst, der passt zu mir und auch zu unseren Jungs. Und zu dem bin ich hingefahren und habe gesagt, du hör mal, wir wollen Elektro aufgeben. Möchtest du die Leute übernehmen? Womöglich komplett, weil ich wusste, der hatte einen Standort in Brake, neben seinem Geschäft in Fahre, also bei uns quasi vor der Tür. Und ich wusste, dass er da von der Auslastung und so Leute gebrauchen kann. Und sagte, ja klar, gerne machen wir für den Standort Brake, super. Ich sagte, du, wir fahren auch zusammen zu unseren bisherigen Kunden und stellen dich vor und bringen dich dort ins Geschäft. Der kriegte natürlich das Grinsen kaum aus dem Gesicht. Und dann, so bei der zweiten Tasse Kaffee, drehte sich der Spieß um und er sagte, aber wenn du die Abteilung aufgibst, dann hast du doch Büros über und du hast doch eine Werkstatt über, oder nicht? Ich sage, ja. Ja, weil das, wo wir jetzt im Standort in Brake sind, das ist doof, das ist zu groß, das ist zu teuer, es tropft durch die Decke und der Vermieter kümmert sich nicht. Kann ich nicht bei dir einziehen? Ich sage, ja, mach doch. Und seitdem sind die fest bei uns als Partner mit im Gebäude. Das heißt, die Mitarbeiter mussten sich eigentlich nur an ein anderes Logo auf der Lohnabrechnung gewöhnen. Alles andere ist für die gleich geblieben. Und die Abteilungsleiter, also Meister von denen, sitzen immer noch mit unseren Meistern morgens beim Frühstück zusammen und das ist eigentlich, als wäre nichts passiert. So, das ist mega cool.
Ja.
Also so geht's auch.
Das hört sich total klasse an. Also eine richtige Success-Story. Alles ist natürlich nicht immer rosig. Also gerade auch die Übergabe, Generationswechsel mit deinem Vater, weil du auch einen ganz anderen Stil hast zu führen. Da hat es ja auch mal so ein bisschen eine Zeit lang zumindest, ne, gehakelt.
Ja, gehakelt, also das war schon sehr stressig. Wir hatten 2013, 14 Geschäftsjahre, das war so der Wendepunkt im Umbau des Unternehmens. Und die waren sehr, sehr unerfolgreich. Also wir haben hohe Verluste gefahren. Ich lernte plötzlich unsere Bankberater von einer anderen Seite und sehr viel intensiver kennen als davor. Also es gab häufige und intensive Bankgespräche. War auch was, wo ich in kurzer Zeit sehr viel dazulernen musste. Und das war eine Phase, die für meinen Vater, ich will mal sagen, nicht gut erträglich war. Und er hat auch Wege gesucht, wie er sich dabei entladen kann, wo er jetzt seine Verunsicherung lässt. Und der stand in dieser Zeit tatsächlich jeden Morgen bei mir im Büro und hat, ich würde sagen, mit der Tonalität eines Presslufthammers auf mich eingeredet, was ich seiner Meinung nach jetzt zu tun oder zu lassen hätte. Und das hält man nicht aus. Also in dieser Dauerbeschallung kann man nicht mehr klar denken. Und das war aber eine kritische Phase fürs Unternehmen. Ich musste mich konzentrieren. Also habe ich das einzig Sinnvolle gemacht und ihn rausgeschmissen. Ich habe gesagt, so mein Freund, das reicht jetzt. Du legst da jetzt den Generalschlüssel hin und fährst nach Hause. Das war's für dich hier mit dem Büro. Und da waren noch ein paar Dinge zuvor passiert, wo er, ich sag mal, mich auch öffentlich diskreditiert hat, was ich ihm heute nicht mehr übel nehme. Damals war das, habe ich das anders gesehen. Das hat mich sehr verletzt, natürlich. Ich weiß aber, dass er einfach kein anderes Ventil für seinen Druck gefunden hat. Und das ging so ein paar Wochen, wo er dann artig zu Hause saß und schmollte. Und ich konnte mich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren. Und dann nach ein paar Wochen, da bin ich zu ihm gefahren und wir haben wirklich über alles sehr intensiv gesprochen. Und dann war es eigentlich nicht komplett wieder gut, aber es war für beide dann erträglich. Ne? Und je erfolgreicher das Unternehmen danach sich dann wieder entwickelte, umso mehr konnte er sich entspannen. Und die geilste Nummer hat er jetzt gebracht, als wir mit den Mitarbeitern das 80-jährige Jubiläum gefeiert haben. Da steht er auf, nimmt sich das Mikro auf dieser Feier und spricht zu der Mannschaft, hat eine tolle Ansprache gehalten und entschuldigt sich bei mir.
Oh, wow.
Vor allem für sein Fehlverhalten zu der Zeit. Also mehr hätte er nicht liefern können. Wirklich geil. Also das muss man mal können mit über 80, so eine Größe dahinlegen. Stark, also richtig stark. Da kann ich nur den Hut vorziehen.
Ja,
hat mit mir auch viel gemacht. Also
ja.
Ich muss jetzt aufpassen, sonst pullere ich gleich.
Ich habe das schon gesehen. Ich will immer so mitfühlen. Bei mir ist es auch schon so. schöne Geschichte. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Der Humanunternehmer. Du forderst auch andere Unternehmer, Unternehmerinnen dazu auf, anders zu denken, anders zu organisieren und anders zu gewinnen. Was macht denn für dich einen guten einen guten Führungsstil aus?
Die wichtigste Aufgabe als Führungskraft ist es meiner Ansicht nach, andere Menschen zu entwickeln. Und Führen wird von vielen als Anleiten missverstanden. Und Anleiten kann es gar nicht sein. Das ist Quatsch, weil das Menschen nicht entwickelt. Im Gegenteil, das entmündigt Menschen. Also muss ich gucken, wie bringe ich die Mitarbeiter, die mir anvertraut sind, in die persönliche Freiheit? Wie helfe ich ihnen, sich persönlich zu entwickeln? Wie bringe ich sie in eine Eigenverantwortlichkeit? Und das geht ja nicht, indem ich Dinge entscheide, sondern indem ich mich von Entscheidungen zurücknehme und die Entscheidungsentwicklung dem Mitarbeiter überlasse und ihn dabei unterstütze. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil im Führungsstil. Es gibt für mich so ein Bild, das erkläre ich unseren Abteilungsleitern oder Ausbildern sehr gerne, gerade Auszubildenden gegenüber. Und das ist das Bild der Ehre des Meisters. Du kennst bestimmt so Karate Kid oder so. Und diese Szene, wenn der alte Meister, ne, 80 Jahre, was weiß ich, weißer, langer Bart, die Szenen, in denen der dann plötzlich anfängt, so schmierig zu grinsen, das ist doch genau die Szene, in der sein Schüler ihn das erste Mal übertrumpft. Und das ist für mich die Ehre des Meisters. Also mein Ehrgeiz in der Führung ist es, Menschen über mich hinauswachsen zu lassen. Also ihnen Dinge zu zeigen und ihnen Dinge zu ermöglichen, die sie zu besseren Führungskräften zum Beispiel werden lassen, als ich es bin. Das ist geil. Also daran freue ich mich am meisten, wenn ich merken kann und sehen kann, wie Menschen eigene Flügel entwickeln und ihr Ding machen. Und nicht so führen oder leben, wie ich es richtig finde. Weil das ist ja eine Beschränkung. Also, sondern die sollen und dürfen. Und ich liebe das, wenn die über mich hinauswachsen. Das ist der geilste Moment überhaupt. Und das passiert Gott sei Dank im Unternehmen ziemlich regelmäßig. Also ich würde sagen, die meisten Führungskräfte im Unternehmen sind mir in vielen Aspekten voraus. Und das ist total geil. Geiler geht es doch gar nicht. Als wenn man Leute hat, die besser sind als man selbst. Wie cool.
Wahnsinn. Also dass man die Experten halt so um sich herum hat und die wichtigen Leute sozusagen alle zusammengebracht hat. Also ja, schön. Du argumentierst auch häufig mit den Begriffen Kunde und Kundennutzen. Wie definierst du das auch im Unternehmenskontext?
Wenn wir es nicht schaffen, einen Kundennutzen zu erfüllen, dann haben wir als Unternehmen gar keine Daseinsberechtigung. Das ist der Kern unserer Aufgabe. Und jetzt kann ich natürlich als Unternehmer der Hüter des Wissens um den Kundennutzen sein, mich zum Nabel allen Geschehens machen oder aber die Mannschaft dahin trainieren, zu verstehen, was ist ein Kundennutzen, wie entsteht er, was für eine Sicht auf die Situation hat der Kunde und welchen Beitrag leistest du als Mitarbeiter für die Erfüllung dieses Kundennutzens. Und dann trennen wir zwei Begriffe sehr hart im Unternehmen, nämlich den der Arbeit und den der Beschäftigung. Vielen ist der Unterschied nicht klar, dabei ist er so einfach. Arbeit ist alles das, was auf den Kundennutzen einzahlt oder übersetzt, wofür der Kunde bezahlt. Alles andere ist Beschäftigung, eigentlich Verschwendung. Mhm. Und ich möchte, dass unsere Jungs arbeiten und nicht beschäftigt sind. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und so erklären wir das auch immer im Unternehmen. Also sorg dafür, dass du Arbeit hast und arbeiten kannst, also auf den Kundennutzen einzahlst und nicht dafür, dass du beschäftigt bist. Also das ist für mich der Kern im Kundennutzen. Und das war für mich die Aufgabe, wirklich alle vom Chef bis zum Azubi dazu zu bringen, permanent den Ehrgeiz zu haben, auf den Kundennutzen einzuzahlen. Und der steht bei uns im Unternehmen auf einem wahnsinnig hohen Level. Wir arbeiten irre flexibel für unsere Kunden. Wir arbeiten ausschließlich für Industrie- und Gewerbekunden. Und die haben natürlich eigene Produktionsprozesse, die in der Regel tagsüber in der Normalarbeitszeit stattfinden. Und viele Reparatur-Umbauprozesse, die wir machen, passen natürlich nicht in deren Produktionszeiten. Also ist es unsere Mannschaft gewohnt und lässt sich gerne darauf ein, außerhalb der Arbeitszeiten, am Wochenende, nachts, wann auch immer zu arbeiten, eben dann, wenn es die Aufgabe tatsächlich erfordert. Und das ist großes Kino, dass wir eine Mannschaft haben, die das bereitwillig tut, weil sie eben am Kunden auch hängt. Also denen ist persönlich der Kunde wichtig, wenn man das erstmal erreicht hat, weil sie auch die Wertschätzung vom Kunden bekommen, weil wir auch für Kunden, die das nicht verstanden haben, nicht gerne arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten. Also wer die Wertschätzung für unsere Jungs nicht hat, der wird nicht mehr lange mit uns zu tun haben. Weil das ist auch meine Aufgabe als Chef, unsere Mitarbeiter zu beschützen. Und wenn da einer übergriffig ist und meint, nur weil er der mit dem Geld und wir die mit der Arbeit sind, er wäre in irgendeiner gedacht mächtigeren Position, statt das als faires Tauschgeschäft anzusehen, dann ist das kein Mensch, für den ich gerne arbeite. Und dann lassen wir es.
Und dieses Thema Kundennutzen spiegelt sich ja sozusagen auch nochmal bei euch intern im Unternehmen wieder, dass du die Mitarbeitenden auch als Kunden am Arbeitsplatz sozusagen siehst. Also auch da ist alles nochmal gedreht.
Ja, denn wie soll ich das ausdrücken? Das ist eine Frage, wo ist der Engpass und wo ist die Marktmacht? Also in den 50er, 60er Jahren, da gab es zu wenig Produktionskapazität oder davor vor allen Dingen, direkt in der Nachkriegszeit, gab es zu wenig Produktionskapazität. Also war die Marktmacht bei den Produzenten. Ja? Es gab mehr Nachfrage als Angebot. Das hat sich krass über die 50er, 60er Jahre entwickelt, weil Produktionskapazitäten und Möglichkeiten und Rohstoffe und allem krass angewachsen ist. Und schon hatten wir mehr Angebot als Nachfrage. Also mussten die Unternehmen sich überlegen, wie schlage ich das denn los? Also mussten sich über Marketing Gedanken machen und Bedürfnisstrukturen von Kunden und Bedürfniserfüllung. Wie geht das denn? Und das, was wir heute unter der Überschrift Fachkräftemangel erleben, ist meiner Ansicht nach die gleiche Mechanik, nur im Arbeitsmarkt. Das heißt, vorher waren die Arbeitsplätze das rare Produkt, der Engpass, und heute sind es die Fachkräfte. Und wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann ist ein Mitarbeiter mein Kunde für das Produkt Arbeitsplatz. Und dann gestalte ich doch bitte einen Arbeitsplatz so, dass er ein attraktives Produkt für diesen Kunden ist. Und ich mache mir Gedanken über die Marketinginstrumente, um diesen Kunden für mich zu gewinnen. Und denkt nach über die Customer Journey, also wie erlebt er das Unternehmen von außen als Arbeitgeber? Ist das eine attraktive Arbeitgebermarke? Ist das für mich ein attraktiver Arbeitsplatz? Und das gehört für mich alles zusammen an der Stelle. Also wenn man dann anfängt, so anders zu denken, dann ist das alles andere eigentlich leicht. Also dann fallen einem von alleine Dinge ein, wie man sie anders organisieren kann, um darauf einzuzahlen. Und anders gewinnen ist dann eigentlich nur noch die Ernte einfahren. Also dann hat man das Unternehmen ja zu einem hochattraktiven Arbeitgeber gemacht und das Produktarbeitsplatz ist sehr gewünscht. Mhm. So, und dann ist es, ja, anders gewinnen, sprich Mitarbeiter gewinnen, eigentlich überhaupt kein Stress mehr.
Oh, das hört man natürlich gern.
Ja.
Heutzutage. Ja. Ganz, ganz lieben Dank für die ganzen Einblicke.
Sehr gern.